erst unterspült und dann mit ihren Wassermassen hinweggeschwemmt. Noah, dessen Name Trost bedeutet und der den Weinstock nach der Flut auffindet, pflanzt ihn wieder ein, erntet die Trauben, keltert und vinifiziert, trinkt kräftig, weiß aber die Wirkung des Weins nicht richtig einzuschätzen und fällt in Tiefschlaf. Während sich seine Leibesmitte unordentlich entblößt, er wird also vor seinen drei Söhnen, von denen das ganze weitere Menschengeschlecht bekanntlich abstammt, zu Schanden, wie es heißt. Noah gibt sich also im wahrsten Sinn des Wortes eine Blöße. Diese Schande Noahs geht in die Tradition ein, wobei sein jüngster Sohn Ham sich wohl hämisch über ihn geäußert haben dürfte und zur Strafe den beiden anderen als Knecht dienen und verflucht wurde. Während Sem und Japhet das Gesicht abgewandt des Vaters Blöße fürsorglich bedeckt haben sollen. 2. Wie also das erste Paar, nämlich Adam und Eva, in Schande gefallen war, da es von einer verbotenen Frucht gegessen und dann erst seine Blöße bemerkt und schnellstmöglich bedeckt hatte, so hat auch das zweite neue Menschengeschlecht nach der Sintflut schändlich gehandelt, das heißt seine Laufbahn mit Schande begonnen, auch hier wieder als Folge eines besonderen Fruchtgenusses, besser Fruchtproduktgenusses. 3. Frage: Wo hat Noah vorher diesen speziellen Baum, den Weinstock der Erkenntnis, denn eingepflanzt gehabt? Nicht irgendwo, sondern nach einer apokryphen Legende just an dem Punkt der Erde, wo die Mitte des verlorenen Paradieses gelegen war und zugleich an diesem mystischen Ort, wo Gott Adam aus Erde geformt hatte, auch dort, wo Adam dann mit Eva die Erbsünde beging. Schließlich ist diese paradiesische Erkenntnisstelle auch gleich der gleiche Ort, an dem Adam begraben liegt. Hier hatte ein Engel dem toten Urvater dann einen Kern von der Frucht des ehedem verbotenen Baumes in den Mund gelegt, also wohl einen Traubenkern. Und bekanntlich wurde über der Höhle, die Adams Schädel barg, 33 Jahre nach unserer Zeitrechnung, dann Christi Kreuz errichtet, nämlich auf der Schädelstätte Golgotha. Man sieht so einen, nämlich Adams Schädel, ja auf vielen Kreuzigungsdarstellungen am Fuß des Kreuzes hervorschauen. Das Kreuz kann also nach diesem Vorgang als neues Weinstockholz an der Stelle des alten paradiesischen und zwischenzeitlichen postsintflutlichen aufgefasst werden. 5. Als weiteres Bild der biblischen Weinmetaphorik sehen wir diese von zwei Männern auf einer Stange hereingetragene Riesenweintraube. Es sind zwei der von Moses ins verheißene Land Kanaan ausgesandten Kundschafter, die mit der kaum zu transportierenden Großtraube vom Ort Eschkol zurückkommen. Im Poussinschen Herbstbild können sich diese zwei während des Tragens dennoch ganz unangestrengt unterhalten. Allerdings kann deren Anblick die Israeliten nicht wirklich beruhigen, denn die Auswanderer sehnen sich mehr nach Ägypten und den dortigen Fleischtöpfen zurück, denn ins fruchtbare Weinland voraus. Ja, sie werfen sogar Steine nach den ungeliebten Boten unter der Stange. In den späteren Interpretationen wird die Riesentraube am Tragestab dann als Vorverweis auf den am Kreuz hängenden Christus gedeutet. 8. In der Regel des heiligen Benedikt heißt es im Kapitel die guten Werke als generelle Empfehlung, man solle kein Trinker und kein großer Esser sein. Und weiter, über das Maß des Getränks zwar lesen wir, dass Wein überhaupt nichts für Mönche sei, denn der Wein bringe sogar die Weisen zum Abfall. Indessen glauben wir mit Rücksicht auf die Unzulänglichkeit der Schwachen, dass eine Hemina Wein, etwa ein Viertel Liter, für jeden täglich reichen sollte. Wer sich mit Verspätungen bei Tisch nicht bessert, muss allein essen und bekommt keinen Wein, bis er Genugtuung geleistet und sich gebessert hat. Der Bruder, der den Wochendienst des Lesers bei Tisch versieht, so etwas Ähnliches wie ich jetzt vor Ihnen, bekommt vor Beginn des Lesens etwas Mischwein wegen der Heiligen Kommunion und damit ihm das Fasten, also das Nichtessen, während die anderen essen, nicht zu beschwerlich ist. Wie viel unter einer Hemina Wein wirklich zu verstehen ist, darüber geht eine Debatte zwischen den sogenannten Großheministen und den Kleinheministen. 9. Die Mystikerin Mechthild von Magdeburg spricht vom Eintreten in die Weinzelle. Das meint, die Braut wird trunken beim Anblick des edlen Antlitzes Jesu. Teresa von Avila meditiert in ihrem Traktat von der Liebe Gottes über den Satz aus dem Hohen Lied: Er hat mich in den Weinkeller geführt und in mir die Liebe geordnet. Hildegard von Bingen empfiehlt diverse Wurzeln und Substanzen in Weingesotten als himmlisch-irdische Medizin. Als Traubenmadonna reicht Maria bei Martin Schongauer in der Heiligen Familie Jesus die Trauben. Eben diese Traube, nach der schon der kleine Jesus greift, soll auf das Abendmahl vorausweisen, eine besonders schöne plastische Darstellung. So einer Madonna mit Traubenepitheton von Michael Pacher findet sich in Salzburg im gotischen Hochaltar der Franziskanerkirche. Friederike Mayröcker hat ihr ein Gedicht gewidmet. 11. Ein anderer Christus oder Christusvorläufer, nämlich der griechische Gott Dionysos, römisch Bacchus, bringt den Wein nach Attika und enthüllt dem Winzer Ikarios aus dem gleichnamigen Dorf Ikarion am Nordhang des Marmorberges Pentelikon, wo es nach Brandts Stiftung zur Baulandgewinnung nahezu jeden Sommer brennt, die Kunst des Weinmachens. Kurz bevor er die von Theseus zurückgelassene Ariadne auf Naxos heimgesucht und errettet hat. Die Griechen verehrten ihn, Dionysos, als den Erlöser, Beiname Lysios, der er die Menschen von ihren Sorgen zu befreien imstande war. Als Liebhaber warnt Dionysos seinen jungen Geliebten Ampelos umsonst vor den Stierhörnern. Der tödlich Getroffene wird dann vom göttlichen Verehrer in den Weinstock verwandelt und lebt im Rausch der Trunkenen unsterblich fort. Zu Zeiten des ersten griechischen Winzers ist der ungemischte Wein vor allem ein starkes Gift. Von Anfang an zeigt sich auch im griechischen Mythos der Wein als ans Menschenopfer und ans Opferblut gebunden. Bereits bei der Ankunft des Dionysos in Ikarion kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Als Ikarios, der potenzielle Weinbauer, das Geschenk des Weins aus den vollen Schläuchen an die Hirten verteilt hatte und sich diese betranken, glaubten sie sich vergiftet, erschlugen den Überbringer und vergruben ihn draußen vorm Dorf. Ikarios Tochter Erigone suchte dann den Vater lange mit einer Hündin und fand ihn unter dem Weinstock liegen, der aus dem Leichnam mittlerweile hervorgewachsen war. Erigone erhängte sich am nächsten Baum, der Hund sprang in den nahen Brunnen, alle drei wurden in den gestirnten Himmel aufgenommen. Darum gibt es auch das Sternbild des Hundes und die Hundstage, bekanntlich vom 23. Juli bis zum 23. August. Im Ritus nahm später ein Tier die Stelle des zu opfernden Gottes oder Menschen ein. Im Dorf Ikarion war es der Bock. Dieses Bockopfer und der zugehörige Bocksgesang bildet nach Kerenikarl die Initialzündung zur Entstehung der griechischen Tragödie. Tragödie. 12. Bisweilen rinnt unvermutet Wein aus einer Quelle, manchmal auch aus dem städtischen Auslaufbrunnen. Trägt man ihn aber von seinem Ursprung fort, wird dieser Wunderwein wieder zu Wasser. Wir haben nicht Gott gedient, wir haben nur einen Rausch gehabt. Und wenn wir uns betrinken, werden wir zu Schweinen und verlieren unsere Respektabilität. Wir haben im Gegensatz zur Antike keinen Taburahmen mehr, heißt es, innerhalb dessen wir uns betrinken können als quasi Dionysos-Jünger. Dieser Herr mit dem Horn, der früh mit Christus gleichgesetzt wurde, sei dir ein Vorbild. Ob er aus dem Horn trinkt oder die Wörter, nämlich seine inspirierte Rede, durch denselben Schalltrichter wie der Schweizer Alpenhirt umgekehrt in die Welt hinaus posaunt, wer mag es erkennen? Salzstein, Grenzstein, Etzstein, Wetzstein, Putzstein, Kreuzstein, Wein, Chinawein, Landwein, Nahewein, Gänsewein, Honigwein, Jungwein, Schwein, Mangalitzer, Schwein, Waldschwein, Wildschwein, Landschwein, Weideschwein, Bronzeschwein, Fleischschwein, Tischschwein, Nabelschwein, Edelschwein, Stachelschwein, Eichelschwein, Bisamschwein, Etappenschwein, Warzenschwein, Meerschwein, Höckerschwein, Wasserschwein, Mutterschwein, Flussschwein, Hausschwein, Mastschwein, Fettschwein, Ausbruchwein, Glühwein, Maiwein, Medizinalwein, Apfelwein, hessisch Äppelwoi, Moselwein, Dattelwein, Abendmahlwein, Palmwein, Schaumwein, Traubenwein, Zapfenwein aus Kork, Krankenflaschen, Flaschenwein, auch mit Drehverschluss oder Glasstöpsel, Bohlenwein, Rosinenwein, Rheinwein, Pepsinwein, Maltonwein, Firnwein, Ungarwein, Altarwein, Rhabarberwein, Treberwein, Federwein, Burgunderwein, Bärwein, Stachelbeerwein, Johannisbeerwein, Lagerwein, Malvasierwein, Muskatellerwein, Schillerwein, Zypernwein, Kelterwein, Bitterwein, Kräuterwein, Xereswein, besser bekannt als Sherry, Messwein, Weißwein, Süßwein, Prädikatswein, Qualitätswein, Hauswein, Wirtshauswein, Eiswein, Muskatwein, Kabinettwein, Fluchtwein, auch als Fluchtachtel bekannt, Fruchtwein, Branntwein, Trinkbranntwein, Traubenbranntwein, Kornbranntwein, Wacholderbranntwein, Kräuterbranntwein, Reisbranntwein, Ernisbranntwein, Franzbranntwein, Rotwein, Dessertwein, Portwein, Importwein, Obstwein, Kunstwein, Verschnittwein, eleganter als Cuvée bezeichnet, Wermutwein, Bordeauxwein, Herzwein, Gewürzwein. Danach kommt aber im rückläufigen Alphabet schon die Gräfin, die Effin und das Paraffin, die Elfin, Gehilfin, Bürogehilfin, Hausgehilfin, Wölfin und der Gin, der uns jetzt weit vom Wein hinweggeführt hat. Und da die versprochene fürwitzige Ziege auch in diesem Zusammenhang nicht fehlen darf, sei zum Schluss noch auf den in Weinbaugebieten üblichen Brauch der Weinberggeiß hingewiesen. Zur Zeit der Weinlese wird ein Holzgestell samt Ziegenkopf über und über mit Trauben behängt und mit Bändern, Rauschgold und Blumen geschmückt. Und diese Weinberggeiß steht dann für eine Kapride, ungewöhnlich still, lange da. Danke sehr. Danke sehr. Danke schön.